sind bei dem letzten Teil einer Predigtreihe und ich hatte dann jetzt auch in den letzten Tagen überlegt, oder soll man was ganz anderes predigen angesichts der Ereignisse, aber im Grunde genommen passt das doch auch. Die Kirche. Kurz vielleicht zum Stichwort Kirche. Das ist ja eigentlich nicht der Begriff, den wir so benutzen für uns als Gemeinde. In dieser Predigtreihe haben wir das jetzt öfter gemacht, weil natürlich der Begriff Gemeinde ja nicht nur für die christliche Versammlung steht, sondern es gibt ja auch die Gemeinde, die Stadt, einen Teil, also das als Begriff für Städte, für Dörfer, die Kommune, die Gemeinde, da wird auch Gemeinde gesagt. Und um das auch ein bisschen klarer hervorzuheben, haben wir jetzt hier öfter den Begriff Kirche benutzt. Ja. Das nur am Rande. 2. Korinther 5,19, damit hatten wir diese Reihe auch gestartet. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Das nochmal so als Eingangstext, um dann gleich auch auf die Kirche, auf die Gemeinde zu kommen und was denn ihr Auftrag in der Welt ist. Dieser Text hier ist ein Text aus der Adlerperspektive. Ja, aus der Adlerperspektive. Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Also hier steht nicht, dass das später geschieht, sondern hier steht, dass das schon geschehen ist. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Gott hat den Fluch der Sünde aufgehoben. Er hat das Problem gelöst. Er hat es gelöst und er hat quasi einen neuen Raum geschaffen, eine Sphäre. Das ist die Sphäre, in Christus zu sein. Und wer in Christus ist, wer das Angebot Gottes angenommen hat und hat gesagt, danke, ja, das ist die Wahrheit, das ist das Evangelium, das ist, was ich brauche. Ich brauche Frieden mit Gott, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und dafür ist Christus gekommen. Dann tritt man hinein in diesen Raum, in diese Sphäre der Versöhnung. Und das ist so souverän, das ist so gewaltig, das ist so stark, wie Gott das gemacht hat. Seine große Leidenschaft, Menschen zurückzuerobern an sein Herz, sie zu befreien von der Macht der Sünde mit all den schlimmen Folgen. Krieg ist letztlich auch eine Folge von Sünde, von Machtstreben, von Gier, von Lieblosigkeit, von Menschenverachtung. Und er hat diesen Raum geschaffen. Und wer sich verbindet mit Christus, wer sagt, danke, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter, der ist in diesen Raum hineingetreten und dieser Raum, der ist schon da. Und Gott feiert das in seiner Welt, in der unsichtbaren Welt, die nicht nur Zukunft ist, die Gegenwart ist. Er feiert das. Er ist ja sowieso über der Zeit. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Engel preisen ihn. Die Gläubigen, die schon heimgegangen sind, sind dabei und sie feiern ihn. Und das ist der Raum der Versöhnung. Das, was wir Menschen nie geschafft hätten, uns mit Gott wieder zu versöhnen. Wir hätten nie bezahlen können, was wir schuldig sind, weil es geht nicht danach, wie wir uns fühlen. Ob wir sagen, naja, aber ich habe doch keinen umgebracht und ich war doch ein guter und netter Mensch. Nein, nein, gemessen an der Heiligkeit Gottes sind wir Menschen alle Sünder und unfähig, uns zu erlösen. Aber Christus ist Mensch geworden und hat die Welt erlöst. Und wer da eintritt in diesen Raum, der ist versöhnt mit Gott. Und da ist also ein herrlicher Raum. Und das finde ich stark und das finde ich gut, das in diesen Zeiten zu sagen, dass es diesen Raum der Versöhnung gibt, ja, wo alle Waffen niedergelegt sind, wo wir als manchmal auch feindselige Menschen, als habgierige Menschen, als neidische Menschen, wo wir so unsere kleinen Kriege haben in unseren Beziehungsumständen, gesagt haben, ich lege die Waffen nieder, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus. Und Jesus sagt, genau dafür bin ich gekommen, genau das habe ich dir geschenkt, genau dafür ist er da. Und dann leben wir im Raum der Versöhnung. Ja, ich weiß, wir müssen das auch alle immer noch lernen, wir sind noch Lernende, wir sind noch nicht vollkommen. Das passieren auch uns noch Dinge, die nicht richtig sind. Aber wir sind da hineingetreten und dieser Raum der Versöhnung ist da, seitdem Christus auferstanden ist von den Toten, zur Rechten des Vaters sitzt und sagt, dieser Raum ist da. Gott hat sich versöhnt mit den Menschen. Tritt hinein, lebe da drin. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung. Wow, das ist Adlerperspektive. Ich weiß, wir sind immer wieder mal zwischendurch in der Huhnperspektive. Ja? Wir schauen nach unten, so sind Hühner konstruiert. Und das ist ihre Aufgabe, die die Körner zu finden und zu picken und dann so ihr Leben zu führen. Aber wir dürfen als Christen auch diese Perspektive zwischendurch einnehmen. Und ich weiß nicht, ob du das gerade irgendwie überheblich findest oder unangemessen. Ich möchte sagen, ja, wir brauchen diese Perspektive, damit wir nicht von Traurigkeit und Depression verschlungen werden in dieser Welt, wo eine Katastrophe nach der nächsten kommt. Wir brauchen natürlich auch den Blick auf die Realität, wie wir es gerade im Gebet gemacht haben. Aber zwischendurch brauchen wir diesen Blick, diese Realität, diesen Raum der Versöhnung, den Gott in Christus geschaffen hat und der übrigens viel länger anhalten wird als dieser Planet und das Leben auf dieser Erde. Wenn du jung bist, denkst du, okay, ich lebe noch ganz lang und das ist okay so und das wünsche ich dir. Je älter man wird, desto mehr weiß man, okay, da gibt es ein Ende. Aber wir werden ewig leben und wir werden in diesem Raum der Versöhnung leben. Wir werden einfach unseren Körper verlassen und wir werden in diesem Raum der Versöhnung leben und Gott feiern und Jesus feiern. Und wir hoffen, dass viele Menschen dabei sind. Bis dahin sind wir als Menschen, als Christen hineingestellt in verschiedene Bereiche des Lebens. Und das ist diese Predigtreihe, die wir heute abschließen. Wir sind hineingestellt, ja, in den Auftrag, in die Verantwortung von Ehe und Familie. Mehr oder weniger, jeder ist da so auf dem Weg, wo er da auf dem Weg ist. Es geht nicht nur um die Verheirateten, es geht auch um Kinder von Eltern zu sein, was man übrigens so lange ist, wie Eltern noch leben auf dieser Erde. Und es geht auch um Kinder und um Enkelkinder. Also irgendwo haben wir alle eine Verbindung zum Thema Ehe, Familie. Und da soll Christus verherrlicht werden. Das ist das Thema. Es soll sich ausrichten auf Christus. Wenn Christus regieren darf in Ehe und Familie, dann ist das gut. Dann bringt das Heilung, dann bringt das Frieden, dann gibt das Freude, dann ist da Hoffnung. Und so ist es auch im Arbeitsleben. Darüber haben wir auch eine wunderbare Predigt von Pastor Matthias Krebs gehört, wie das ist am Arbeitsplatz. Und dass es eben, ich sag mal, nicht nur darum geht, dass wir anderen von Jesus erzählen, das ist auch immer gut, aber dass wir dort ehrlich unsere Arbeit tun, das ist uns von Gott gesetzt, auch das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und es ist so gut, wenn die Arbeitswelt geprägt ist von den Werten von Christus. Und da ist auch ein Mandat von Gott, Arbeit, Ausbildung für die Arbeit, Verantwortung tragen, ehrlich Geld verdienen, andere mitversorgen können. Das ist etwas Herrliches und etwas Gutes und etwas Geistliches in dem Sinne, denn Gott hat uns da hineingestellt in eine Solidargemeinschaft. Wunderbare Systeme haben wir, dass Menschen, die älter sind und nicht mehr arbeiten können, eine Rente haben. Ein wunderbares System der Solidarität, Arbeit. Und schön ist es, wenn es Christus verherrlicht. Ja, und der Staat. Wir hatten ja Pastor Ralf Habener hier, der aktiv ist in einer Partei und uns auch erzählt hat, dass es auch ein Weg ist für uns als Christen zu sagen, ich engagiere mich. Vielleicht nicht in einer Partei, aber in der Gesellschaft, in der Stadt. Das gibt es Berufungen, die Gott ausspricht und auch da sind wir hineingesetzt. Und heute nun also die Kirche, die Gemeinde. Auch das hat Gott gesetzt und gegeben. Diese vier Bereiche hat Gott gegeben und jedem Menschen Verantwortung gegeben. Wie positionierst du dich darin? Und wie wir in der Einleitung schon gehört haben, was ist denn so das Besondere an der Gemeinde, an der christlichen Gemeinde, an der Kirche in diesem Zusammenhang jetzt? Wir haben gehört beim Staat, dass Gott sagt, der Staat darf Gewalt anwenden, um das Böse einzudämmen. Das ist der Plan, weil wir sind immer noch in einer gefallenen Welt und es gibt Böses und das sollte eingedämmt werden und das sollte der Staat unter anderem auch tun. Und deswegen ist es auch gut, dass es Polizei gibt. Aber was ist das Merkmal der Kirche? Das ist anders. Das ist nicht wie der Staat und sich das genauer anzugucken, ach, hätten wir es doch immer richtig gemacht als Christen, dann hätten wir auch viel Leid verhindert, denn das Hauptmandat der Kirche, der Gemeinde ist die Wahrheit. Die Wahrheit zu leben, vorzuleben, ja, und auch zu sagen in dieser Welt. Aber was ist denn Wahrheit? Das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Das ist unsere Hauptaufgabe, die Gemeinde Jesu in gewissem Sinne auch als ein Gewissen des Staates, als eine Institution, aber eben auch Einzelleute, die gegenseitig gestärkt werden durch die Gemeinde, wir als Gläubige, dass wir auch unsere Meinung sagen zu Dingen, die nicht richtig sind, dass wir Ungerechtigkeit auch anprangern. Ich will mal Johannes den Täufer nehmen, der war jetzt nicht streng genommen Gemeinde, das gab es noch nicht Gemeinde, aber er gehörte natürlich zum Gottesvolk. Und Johannes der Täufer, neben vielen anderen wunderbaren Dingen, die er getan hat, weil Gott ihn beauftragt hatte, war, dass er zum Beispiel dem König gesagt hat, das ist nicht richtig, wie du lebst im Bereich der Ehe. Und das hat ihn letztlich auch viel gekostet. Aber er war ein Beispiel dafür, dass er gesagt hat, das ist nicht richtig. Die Wahrheit von Gott, von seinen Werten, von seinem Reich zu sagen, auch wenn es einen Preis kostet. Dieses Bild von diesen vier Mandaten, diese Zusammenstellung basiert auf dem, was Dietrich Bonhoeffer erarbeitet hat in seinen schweren Jahren, die er hatte, in einem Unrechtsregime in Deutschland unter den Nazis. Er gehörte zu den Christen, die gesagt haben, das ist nicht richtig, was hier passiert. Und er hat das entwickelt, aber letztlich ist es natürlich ein biblischer Gedanke. Und auch er war jemand, der aufgestanden ist und der irgendwann gesagt hat, das ist nicht richtig. So dürfen wir nicht mit den Juden umgehen. So dürfen wir nicht mit Menschengruppen umgehen. Das ist nicht richtig. Und dafür hat auch er letztlich sein Leben sogar gelassen und ist gestorben als Märtyrer. Hat er immer alles richtig gemacht? Das weiß ich nicht. War das richtig, das Attentat auf Hitler? Weiß ich nicht. Da kann man mal bei einer Tasse Kaffee drüber diskutieren. Aber er hat auf jeden Fall eine Bewegung mitgestartet. Das war nicht nur er, das war eine ganze Bewegung der bekennenden Kirche, so hieß das dann. Und die haben gesagt, es ist nicht richtig, was passiert, wie hier Menschengruppen verachtet werden, verfolgt werden und sogar dann ja umgebracht wurden. Die Gemeinde Jesu hat den Auftrag, die Wahrheit in diese Welt zu bringen. Und ich möchte, dass wir noch mal kurz 1. Timotheus 3 anschauen, ab Vers 14. Wir hatten das auch schon in dem Eingangsvideo. Da schreibt der Paulus an Timotheus: Lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Okay. Also ich finde, das fühlt sich ja auch irgendwie gut an. Ha, wir haben die Wahrheit. Aber ich möchte einiges dazu sagen, was es bedeutet und was es auch nicht bedeutet. Denn wenn wir jetzt diesen Text weiterlesen, ja, Vers 16, und wie groß ist diese Wahrheit? Yes. Und wie geht es dann weiter? Das ist kein Zufall, das ist ganz wichtig. Wenn es um das Thema Wahrheit geht, dann geht es direkt so weiter. Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Okay, ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem Text bist, aber lass uns bei diesem R mal irgendwie kurz anhalten. Wir haben die Wahrheit. Wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde, wir haben die Wahrheit. Und dann heißt es R. Also ich dachte jetzt, wir haben so die ganze Wahrheit, wir wissen alles. Wir wissen über alles, haben wir immer recht. Ja, wir wissen über alles Bescheid, über die Wissenschaft und Naturwissenschaft und alles. Wir kennen alles und wir wissen alles, wir haben immer recht. Ich möchte hier mal doch sagen, diese Einstellung kann sehr gefährlich sein, wenn wir als Christen denken, wir haben immer recht und wissen alles. Es heißt hier er. Wenn es um Wahrheit geht, geht es auf einmal um eine Person. Paulus schreibt das an Timotheus und auf einmal geht es um eine Person, er. Er, der zu uns kam, als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Wenn wir als Kirche, als Gemeinde Wahrheit haben und weitergeben, und das haben wir wirklich und das haben wir weiterzugeben, das ist extrem wichtig, weil es mehr ist als nur das Leben hier auf der Erde, dann gibt es hier einen Kern von Wahrheit, eine essentielle Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die wir leben sollen, zuerst, und weitergeben sollen, zu zweit, an zweiter Stelle. Und diese Wahrheit ist eine Person, es ist Jesus. Und hier haben wir so ein Mini-Glaubensbekenntnis, in der Schrift schon. So ein Vorläufer des apostolischen Glaubensbekenntnisses, aber natürlich ein sehr gewichtiges Glaubensbekenntnis, denn es ist inspiriert vom Heiligen Geist, was hier der Paulus schreibt. Also die wichtigste Wahrheit und die zentralste Wahrheit, die wir immer anzubieten haben und die nie an den Rand kommen darf und die immer der Fokus ist, ist die Wahrheit über Jesus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Er ist die menschgewordene Wahrheit. Er hat die Wahrheit verkörpert. Wenn wir als Gemeinde, die wir ja nicht uns predigen, die wir ja nicht uns feiern, sondern wir feiern Gott, und wenn wir uns fragen, ja, wie ist denn Gott? Dann sagen wir, er ist wie Jesus. Dafür ist Jesus ja gekommen in diese Welt. Und wie war denn Jesus? Ja, dafür haben wir sogar 4 Evangelien. Wir können in den Evangelien lesen, wie Jesus ist, wie er sich verhalten hat gegenüber Menschen zum Beispiel, wie er mit kaputten Menschen umgegangen ist zum Beispiel, wie er aber auch mutig war in anderen Umständen, wo er einfach die Wahrheit bezeugt hat. Jesus, das ist die wichtigste Wahrheit der Kirche, die sie hat. Und da, wo Kirche, wo Gemeinde, wo Christen diese Wahrheit verkörpern, wir sind der Leib Christi, wir sind die Verkörperung von Jesus in dieser Zeit, ich weiß nicht, das ist ein hoher Anspruch, Jesus, hilf uns, wir sollen dich verkörpern, wir sollen also so mit Menschen umgehen, wie du mit Menschen umgegangen bist, ja, wir sollen so leidensbereit sein wie du, Jesus, boah, so dienstbereit, ja, so den anderen die Füße waschen, ja, so das Klo putzen, um es mal irgendwie ein bisschen zu erden, ja, da wir ja irgendwie selten anderen Füße waschen, anderen zu dienen, selbstlos zu sein, zu sagen, ich lebe dafür, dass Gott verherrlicht wird. Jesus hat gelebt, dass der Vater verherrlicht wird. Es ging immer um den Vater. Und so hat Jesus in einer unglaublichen Freiheit gelebt als Mensch. Jemand, der keine Reichtümer für sich angehäuft hat. Also er ist das Vorbild und er ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und sofern wir als Gemeinde, als Christen, als Kirche diese Wahrheit verkünden, haben wir Kraft, haben wir unseren Auftrag erfüllt. Leben wir in dem Mandat, was Gott uns gegeben hat. Die anderen 3 Mandate haben wir auch. Da gehen wir heute nicht mehr tiefer drauf rein. Da haben wir auch unsere Verantwortung. Aber um diese Sache also heute rund zu machen und diese Predigtreihe abzuschließen, das ist die Wahrheit. Jesus zu leben, ist die Wahrheit. Ihn zu verkörpern in all unserer Schwachheit, in all unserem Mangel, in allem, was wir immer noch nicht richtig hinkriegen. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Er ist die Wahrheit. Der biblische Begriff von Wahrheit, und ich hoffe, dass jetzt niemand denkt, was redet der da immer als Theologe da mit griechischen Begriffen. Aber an dieser Stelle, ich finde es nochmal hochspannend, das Wort Wahrheit, was wir hier im Neuen Testament finden, das heißt Aletheia. Und Aletheia, es ist die Negation von Letheia oder Lantano, aber ich mache jetzt keinen Griechischunterricht hier. Aber ohne das A heißt das Wort verborgen. Es heißt verborgen. Und Aletheia heißt dann unverborgen. Aha, unverborgen. Es gibt Verborgenheit und es gibt Unverborgen. Jesus ist die Wahrheit. Jesus löst das Verborgene auf. Jesus macht es sichtbar. Jesus zeigt es. Was zeigt er denn? Ja, er zeigt das Reich Gottes. Jesus zeigt das Reich Gottes. Er ist die Wahrheit. Er verkörpert diese Sphäre, dieses Reich Gottes. Dafür ist er gekommen in diese Welt, um Wahrheit zu bringen, um diese Wahrheit zu eröffnen. Sein Hauptauftrag oder ganz klar sein Auftrag war nicht, uns irgendwie naturwissenschaftliche Dinge zu erläutern, sondern die wichtigsten Wahrheiten, die essentiellen Wahrheiten zu bringen in diese Welt, die wir als Menschen am wichtigsten brauchen. Das hat der Johannes zum Beispiel auch in seinem Evangelium dann am Ende nochmal beschrieben. Er hat gesagt, das ist die Wahrheit, damit ihr wisst, wie ihr leben könnt. Die wichtigsten, essentiellen Wahrheiten. Wozu bin ich da? Wieso bin ich auf diese Welt gekommen? Wieso bin ich überhaupt geboren? Was ist der Sinn und Zweck meines Lebens? Wozu soll ich leben? Das sind die wichtigsten Fragen und dazu ist Jesus gekommen und darauf hat er Antworten gegeben, so starke, mächtige Antworten für alle Menschen zu allen Zeiten. Ja, ich bin hier, weil Gott das will. Wie soll ich leben? Ja, um ihn zu ehren mit meinem Leben. Und eine noch ganz wichtige Frage, wohin gehe ich denn, wenn mein Leben hier zu Ende geht? Ja, dann gehe ich dahin, wo Jesus schon vorausgegangen ist für mich. In die Ewigkeit, in diese Sphäre der Versöhnung mit Gott, was ich eingangs schon sagte. Das ist meine Bestimmung. Jesus brachte die Wahrheit. Er hat etwas eröffnet. Er hat den Menschen etwas gezeigt. Und das ist eine große Aufgabe, Herr sei uns gnädig, dass wir als Christen, als Gläubige genau das verkörpern. Unsere Waffe ist Gebet und unsere Waffe ist Wahrheit. Und hier haben wir eben den fundamentalen Unterschied zum Mandat des Staates. Das Mandat der Kirche war nie, Gewalt anzuwenden und die Wahrheit irgendwie durch Gewalt Menschen zu erpressen, zu unterdrücken, zu manipulieren. Das sind leider schlimme Irrwege, die auch bis heute uns vorgehalten werden als Christen. Nein, Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Aha, er hat den Leuten die Wahrheit nicht eingeklopft. Er hat nicht gesagt, das ist alles falsch, was du denkst und hier und schalt mal dein Gehirn aus und du musst jetzt glauben, was ich sage. Und nein, er hat die Wahrheit bezeugt. Und diesen Text haben wir ja auch schon eingangs gehört. Ich möchte, dass wir uns den nochmal anschauen. Mit dem Pilatus, Johannes 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Bezeuge. Die Wahrheit bezeugen kann auch bedeuten, zu leiden. Und das sehen wir am Leben von Jesus. Weil es eben nicht der Weg der Gewalt ist. Nicht der Weg der Überlegenheit. Ich glaube, Jesus war so verbunden mit dem Vater und deswegen konnte er der Versuchung widerstehen, in diesen schweren Stunden kurz vor dem Kreuz, nicht doch irgendwie zu sagen, jetzt reicht's mir. Engel, tschu. Und die Mächtigen wären tot umgefallen. Also ich hätte die Versuchung nicht bestanden, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, aber er hat sie bestanden. Er ist diesen brutalen Weg bis zum Ende gegangen, weil er gesagt hat, ich bin gekommen, die Wahrheit zu bezeugen. Er wollte Herzen erobern und nicht Menschen zwingen. Das ist dann auch Teil des Mandates der Kirche, eben auch zu leiden. Wie die verfolgten Christen leiden in dieser Welt. Wie oft gibt es in mir so diesen Reflex, dass ich denke, aber jetzt reicht's doch mal. Jetzt muss man dir doch einfach mal da, muss man sich doch mal wehren, jetzt muss man doch mal zurückschlagen. Aber das ist nicht der Weg, den Gott für die Kirche vorgesehen hat. Ich rede jetzt gerade nicht von Einzelnen, die sagen, aber ich lasse mich für den Kriegsdienst rekrutieren. Das ist ein anderes Thema. Ja, also eine Landesverteidigung, eine Verteidigung einer Familie, Verteidigung. Ich glaube, da gibt es schon einen Rahmen, den Gott auch zulässt, den er auch richtig findet. Das ist aber ein anderes Thema. Ich rede jetzt gerade über die Kirche als Gesamtheit, als Gemeinde. Kirche soll nicht vermessen sein und nicht gewalttätig werden. Es ist einfach nicht ihr Auftrag. Das ist nicht das Wesen von Kirche. Wenn sie die Wahrheit verkündet und sie wird aufgenommen, Gott sei Dank. Wenn sie die Wahrheit verkündet und sie wird nicht aufgenommen, dann geht es darum, weiter zu beten und auch vielleicht zu leiden und so den Weg weiterzugehen. Das ist der Weg Jesu in dieser Welt. Und so werden übrigens auch Menschenherzen erobert. Das ist nicht das, was wir in den Medien hören. Das ist nicht das, was in den Nachrichten steht. So, wow, da ist wieder eine neue Gemeinde gegründet worden. Aber wir wissen doch aus Berichten von Gläubigen, Open Doors, AVC und so weiter, wir wissen doch, und ich bin davon überzeugt, dass gerade jetzt Menschen sich bekehren und dass gerade jetzt Menschen Gottesdienst feiern auf der ganzen Welt und ja, auch in den Krisengebieten. Vielleicht nicht so einen schönen, gepflegten Gottesdienst, wie wir das haben, sondern im U-Bahn-Schacht. Aber dass Menschen im Namen Jesu zusammen sind und sagen, gerade jetzt, Jesus, du bist unser Retter. Du bist bei uns, du hilfst uns. Das ist der Auftrag der Kirche. Bezeugen, die Wahrheit bezeugen. Noch ein griechisches Wort. Was hier steht, was Jesus gesagt hat, ist Martyro. Das Wort bezeugen heißt bezeugen, auch wenn es mich etwas kostet und ja bis zum Märtyrertod. Okay, das ist so brutal für uns. Da gibt es den Reflex, aber jetzt reicht's doch mal, jetzt muss ich doch mal zurückschlagen. Jesus ist den Weg gegangen, dass es ihm sogar das Leben gekostet hat. Und das ist ein Zeugnis durch die ganze Kirchengeschichte. Da, wo man dachte, so jetzt haben sie die Kirche platt gemacht, so jetzt sind sie nicht mehr da, jetzt haben sie kein Gebäude mehr. Immer wieder neu ist der Glaube aufgeflammt, immer wieder neu gab es Menschen, die gesagt haben, aber Jesus in meinem Herzen ist so stark, das könnt ihr mir nicht nehmen. Und Gemeinden wurden gegründet und werden gegründet. Und wenn es unter einem Baum in Afrika ist oder in was für Umständen auch immer. Und das ist die Kirche. Die Kirche ist berufen auch zu leiden. Und genauso ist sie auch siegreich. Auf diesem Weg ist sie siegreich. Über das Bezeugen, über das Herzen gewinnen, wie gerne wollen wir anderen die Wahrheit sagen und dann yes, und der hat die Wahrheit angenommen und er ist Christ geworden. Und ja, das ist super und das passiert ja auch. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Dann dürfen wir einfach nicht umschalten auf irgendwelche anderen manipulativen Wege, irgendeinen Druck oder nein. Und wir sollten auch vorsichtig sein, dass wir als Christen nicht vermessen sind, dass wir glauben, dass wir in jedem Punkt jetzt immer in allem die Wahrheit haben. Auch das war ein fataler Fehler in der Kirchengeschichte. Kopernikus, Galileo, da gab es Wissenschaftler und das ist, Wissenschaft ist gut. Die Erde bebauen und bewahren, da ist auch Wissenschaft mit drin. Es gibt viel Segen von Wissenschaft. Und da gab es dann irgendwann dieses Beobachten der Sterne und irgendwann so, das passt nicht zusammen. Also es dreht sich nicht alles um die Erde. Die Kirche hat sich komplett versperrt. Sie hat Bibeltexte zitiert und hat irgendwie die Bibel nicht gut angewandt. Hat irgendwie verpasst, dass das poetische Texte sind in der Bibel. Die schon sagen, ja, natürlich ist die Erde, ist die Welt hier der Mittelpunkt. Ja, aus Gottes Perspektive ist der Mittelpunkt, weil hier sind die Menschen, die er geschaffen hat und die mit ihm Großfamilie leben und die eine ewige Bestimmung haben. In dem Sinne ist natürlich die Erde, dieser blaue Planet, der Mittelpunkt, ja. Aber wenn man das dann versucht, auch noch wissenschaftlich hochzuhalten und zu sagen, nee, also ihr Wissenschaftler, ihr irrt euch alle, wir sind die Kirche, wir haben die Wahrheit, dann war das ein fataler Fehler. Wir wissen ja, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das ist ja auch nicht schlimm, oder? Das konnten Menschen früher auch nicht wissen, die Bibel früher geschrieben haben. Das war auch nicht wesentlich für das Leben. Die Sonne geht auf und geht unter. Ja, die Sonne läuft darum. Ja, das denken heute auch Kinder. Und das ist doch auch nicht schlimm, das so zu denken. Aber wo die Kirche sich so in Vermessenheit verbissen hat, dass Wissenschaftler abschwören mussten von ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil sie sonst sanktioniert worden wären und dann auf Knien, ich habe mich geirrt. Wie schlimm war das? Das hat damals eine Spaltung hineingebracht in die Gesellschaft, dass noch viel mehr Wissenschaftler sich abgewandt haben von der Kirche. Haben gesagt, ja, wenn das so ist, wenn ich nicht mehr denken darf und wenn ich nicht mehr so Theorien sagen darf. Diese Wissenschaftler hatten ja nicht im Sinn, irgendwie Gott klein zu machen. Das war ja gar nicht ihr Ziel, aber sie haben Dinge beobachtet, wie die Sterne laufen. Und ich möchte es einfach auch als ein Beispiel hier nennen. Die Wahrheit, für die wir leben, ist Jesus. Und bei bestimmten anderen Themen, da finde ich, sollten wir nicht kämpfen. Das sind vielleicht auch Nebenkriegsschauplätze. Wir haben eine Wahrheit und die ist Jesus. Und das sagt er auch dem Pilatus. Pilatus, tja, der war da in Amt und Würden vom Römischen Reich, der hatte irgendwie Macht. Aber Jesus sagt, ja, die hast du, weil Gott, mein Vater, das zugelassen hat. Da gibt es einen viel größeren Plan, den verstehst du gar nicht. Und Pilatus fragt sich, ja, was ist Wahrheit? Er hat es leider nicht verstanden, weil Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Vielleicht war es auch doch eine Einladung an Pilatus. Vielleicht ist ihm das später noch nachgehallt. Immerhin konnte er das Ereignis ja nicht verdrängen, was dann geschah mit Jesus und mit den Zeugen später, die sagten, der lebt, der ist irgendwie auferstanden, was? Vielleicht ist ihm das nachgegangen. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Da möchte ich auf die Zielgerade kommen. Das, was uns hier alle verbindet, ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Und wir haben seine Stimme gehört. Hörbar, na, das passiert den wenigsten. Aber eine innere Gewissheit, es gibt diesen Jesus. Es gibt ihn. Der Heilige Geist bezeugt uns diese Wahrheit. Er führt uns in alle Wahrheit. Und da dreht sich auch ganz viel um Jesus. Der Heilige Geist mag es, Jesus bekannt zu machen. Und von daher haben wir einen Riesenschatz in unserem Herzen. Und wenn du sagst, nein, das kenne ich nicht, dann bitte bleib ehrlich dabei, dass du sagst, du kennst es nicht. Wenn du nicht die Stimme Jesu kennst, diese mutmachende, liebevolle, anspornende, manchmal auch korrigierende Weise, wie Gott spricht zu dir und zu mir, das ist das Größte und das Wichtigste, das wünsche ich dir. Das wünsche ich uns allen, dass ich das stärkt in unserem Leben, dass wir in den Stürmen des Lebens genau diesen Anker bekommen Und ich wünsche es allen, die vielleicht zuschauen am Bildschirm, jetzt oder später. Ich wünsche es jedem, der hier im Raum ist und der sagt, aber eigentlich, nee, ich kenne es doch nicht. Dann sei einfach ehrlich. Du musst jetzt nicht aufzeigen, du musst dich hier nicht outen. Aber sei bitte ehrlich. Sei ehrlich mit dir selbst. Und dann mach dich auf den Weg und sag, Jesus, das möchte ich. Du bist die Wahrheit und du redest und ich möchte dich hören. Ich möchte dich vernehmen. Ich möchte mit dir in Kontakt sein. Weil das ist es, worum sich alles dreht. Das ist die Wahrheit, die wir verkündigen. Das ist das Evangelium. Es ist eine Person. Es ist Jesus. Es ist Beziehung mit ihm, der von den Toten auferstanden ist. Das ist unser Auftrag, Jesus zu feiern und Jesus nachzuahmen und Jesus zu bezeugen. Das ist es, warum es die Kirche gibt. Und insofern sie sich an diesen Maßstab hält, ist sie eine gesunde Kirche. Egal wie groß, wie klein, egal in welchem Land, egal ob mit Licht oder ohne Licht, das sind Nebensachen. Aber das ist, was Kirche ausmacht, als Auftrag von Gott in dieser Welt, bis der Herr wiederkommt. Amen.